Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 96. Diesmal mit ganz vielen Nachrichten über Probleme im Entwicklungsbetrieb. Studios werden geschlossen, Projekte verschoben oder gar ganz aufgegeben. Studios streiten sich mit ihrem Publisher oder sie müssen anderswo helfen, statt ihr eigenes Ding zu drehen. Und natürlich werden Studios aufgekauft. Was wäre es denn, wenn der Games-Markt nicht weiter konsolidieren würde? Außerdem gibt es noch eine nette kleine Nachricht, die nichts mit Studios zu tun hat. Aber dazu später und viel Spaß mit dieser Sendung. Konsolidierung 1. Head-Up Games geht an die Thunderful-Gruppe. Wieder mal kauft ein schwedisches Unternehmen in der deutschen Spielelandschaft ein, aber diesmal ist es ausnahmsweise nicht die Embracer-Gruppe, ehemals bekannt als THQ Nordic, sondern die Thunderful-Gruppe aus Gothenburg. Die vermeldete am 24. Februar, den deutschen Publisher Head-Up Games gekauft zu haben. Für 5 Millionen Euro mit weiteren maximal 6 Millionen Euro in Aktien der Gruppe und Cash beim Erreichen bestimmter Geschäftsziele in den kommenden 3 Jahren. Head-Up Games mit Sitz in Düren, NRW, hat derzeit 14 Angestellte und vertreibt vor allem Indie-Spiele oder Retail-Versionen bekannter Indies. Zu den bekanntesten Titeln, die Head-Up Games allein publishte, zählt die Bridge Constructor-Reihe sowie das zuletzt mit Preisen und unsere Kritik überhäufte Adventure Trüberbrook. Alle Angestellten sollen dem Unternehmen erhalten bleiben. Dieter Schöller, bisheriger Geschäftsführer von Head-Up Games, wird dann eine Position als Head of Publishing bei Thunderful Games übernehmen, dem Games-Arm der neuen schwedischen Mutti. Und da haben sich zwei gefunden. Beide Unternehmen kooperieren seit vielen Jahren, haben viel Erfahrung mit Publishing und Distribution kleinerer Titel und vor allem für Nintendo-Plattformen. Beides sind jetzt keine großen Player, aber auch in der Nische konsolidiert es, wie wir merken. Und immerhin hat Thunderful große Pläne. Die Gruppe entstand ursprünglich aus den Studios Zoink, Image & Form sowie dem schwedischen Distributor Bergsala. Sie ging 2020 an die Börse und sie will weiter wachsen. Und nun hat sie ein zweites Standbein bei uns in Deutschland. Mein Tipp, in unter 5 Jahren geht der Laden dann komplett an THQ Nordic. Konsolidierung 2. Fall Guys Entwickler Mediatonic geht an Epic. Am 2. März dann ein weiterer bemerkenswerter Studiokauf. Es war sicherlich nicht der einzige, es gibt so viele aktuell. Aber Mediatonic ist halt aktuell mit Fall Guys Ultimate Knockout extrem erfolgreich. Das knallbunte Hindernislauf Battle Royale wurde seit seinem Release im Sommer 2020 allein für PC über 11 Millionen Mal verkauft. Ein echter Überraschungshit. Und Epic Games schnappte sich das Studio nun. Der US-Engine-Hersteller, Spieleentwickler, PC-Game-Store-Betreiber und Publisher freute sich in einer kurzen Meldung vom 2.3. das Londoner Studio erworben zu haben und mit ihm zusammen am Metaverse zu arbeiten. Ein, naja, eher hochtrabendes Ziel, das Epics CEO Tim Sweeney da anstrebt, das Metaverse oder Metaversum, ein gemeinsamer virtueller Raum für alle Menschen, wo echte und virtuelle Welt sich überschneiden. Eine Zukunftsvision des Internet, naja, eine schöne Träumerei. Aber auch eher, naja, ein albernes Pressemitteilungszitat. Und nur zur Info, Epic Games kauft direkt Tonic Games, die Mutter von Entwickler Mediatonic, zu der auch noch die Studios Irregular Corporation und Fortitude Games gehören, allesamt britische Indie-Labels. Die Entwickler bei Mediatonic betonen dann auch, dass sie mit den neuen Eigentümern viel neues Potenzial erhalten, bestmögliche Spiele zu machen. Für Spieler von Fall Guys soll sich durch den Deal, zu dem keine weiteren Informationen bezüglich des Kaufpreises bekannt sind, nichts weiter ändern. Auch die Releases für Xbox und Switch sollen wie geplant passieren. Ob das Spiel, was man derzeit noch kaufen muss, irgendwann Free-to-Play wird, dazu gibt es keinen Kommentar. Auch wird Fall Guys auf Steam bleiben. Damit hat Epic Games übrigens erneut ein Studio aufgekauft, das einen Mehrspieler-Dauerbrenner betreibt. Wir erinnern uns, im Mai 2019 kaufte Epic Games den Rocket League-Entwickler Psyonix. Electronic Arts. Anthem wird eingestellt. Nächstes Dragon Age Singleplayer. Am 24. Februar passierte, was viele Branchenbeobachter haben kommen sehen. BioWare's As-a-Service-Action-Rollenspiel Anthem wird nicht weiterentwickelt. Das Spiel erschien Anfang 2019 und hatte mit seiner hübschen Grafik sowie dem Gameplay-Kniff, dass jeder Spieler Ironman-artige Roboteranzüge mit Jetpack-Funktion besitzt, durchaus Potenzial. Doch am Ende entpuppte sich das Spiel als inhaltlich arg begrenzt. Das Endgame enttäuschte viel Spieler, die etwa von Destiny oder Warframe Besseres gewohnt sind und vor allem die versprochenen Post-Launch-Inhalte erreichten lange nicht den versprochenen Umfang, die Qualität und die Schlagzahl. Ein Artikel von Brancheninsider Jason Schreier, damals noch auf Kotaku, zeigte dann auch im April 2019 auf, wie chaotisch die Entwicklung des Spiels hinter den Kulissen verlief, wie viele Jahre lang praktisch kein Fortschritt passierte oder wie viele Ideen und Features während der Produktion wieder verworfen wurden. Die Gameplay-Premiere etwa während der E3 2017, die hätte mit der echten, in Entwicklung befindlichen Spielversion nur sehr wenig zu tun gehabt. Und dass Anthem, entwickelt von Rollenspielprofis BioWare, den Dragon Age und Mass Effect Machern und ausgelegt auf ein jahrelang betriebenes Service-Game Probleme hat, das gestanden die Entwickler selber ein. Über die Jahre nach dem Launch gab es mehrere Blogposts, in denen das BioWare-Team versprach, das Spiel besser machen zu wollen. Etwa im Februar 2020, wo der damalige Designleiter Casey Hudson ankündigte, dass das Team an einem langfristigen Redesign des Spiels arbeite, während man sich von den ursprünglichen Plan verabschiede, mehrere Seasons mit Inhalten für das derzeit laufende Anthem anzubieten. Der Studiodirektor Christian Daly präzisierte das dann noch im Mai, dass man im Team eine sogenannte Inkubatorgruppe habe, die eifrig neue Ideen prototypt und dass man das Projekt intern Anthem Next nenne, also die Version von Anthem für die Zukunft. Doch Satz mit X. Im Dezember 2020 verließ Casey Hudson das Studio, zum zweiten Mal übrigens, und nachdem es Brancheninsider schon lange vermuteten, gab es am 24. Februar dann das Finale aus für die Weiterentwicklungspläne von Anthem. Damit bleibt das Spiel ein gescheitertes Projekt, ohne guten Langzeitsupport, ohne eine Roadmap, ohne wirklich eine Zukunft. Kann man es noch kaufen und spielen? Ja klar kann man das, kann man direkt bei EA, immer noch zum Vollpreis, aber warum sollte man das tun? In seinem Blogpost zum Entwicklungsende spricht Studioleiter Christian Daly viele Dinge an, etwa Covid, die Pläne von 2020, die nette Community. So richtig deutlich wird er aber nicht, wenn es um die Gründe für das Ende von Anthem geht. Er spricht halt klar an, dass dieses Ende kommt. Zitat: Spieleentwicklung ist schwer. Entscheidungen wie diese sind nicht leicht. In Zukunft müssen wir unsere Aufmerksamkeit als Studio wie ein Laser darauf fokussieren, das nächste Dragon Age und Mass Effect zu stärken und weiter hochwertige Updates für Star Wars The Old Republic zu produzieren. Zitat Ende. Was mich hier zu einem Addendum bringt. Wie Bloombergs Jason Schreier am Tag darauf, dem 25. Februar, berichtete, traf man mittlerweile bei EA die Entscheidung, beim kommenden Dragon Age Projekt von BioWare auf Mehrspielerkomponenten zu verzichten und das Spiel rein auf Singleplayer auszulegen. Das ist durchaus bemerkenswert, sprach doch EAs CEO Andrew Wilson noch 2019 davon, dass das As-a-Service-Modell fundamental für EAs Zukunft sei. Schreier zufolge sei das Spiel nach dem Start der ersten Entwicklungsarbeiten 2015 auch im Jahr 2017 gründlich umgekrempelt worden, mit einem Fokus auf Mehrspielerelemente und die dazugehörigen Monetarisierungsmechanismen. Ein Strategiewechsel, der damals sogar den Creative Director Mike Laidlaw aus dem Studio vertrieb. Dass EA nun so viel Einsicht zeigt, scheint eine Kombination aus der negativen Lernerfahrung von Anthem zu sein, dem generell eher gesättigten As-a-Service-Markt, wo sich auch Spiele wie Marvel's Avengers oder Ghost Recon Breakpoint schwer tun, und dem Erfolg des reinen Singleplayer-Titels Star Wars Jedi Fallen Order. Das Action-Adventure erntete nicht nur gute Kritiken von Usern und Spielern, sondern verkaufte sich in den ersten 4 Monaten nach seinem Launch Ende 2019 über 10 Millionen Mal. Es war im Oktober 2020 nach Call of Duty Modern Warfare das meistverkaufte Spiel der zurückliegenden 12 Monate in den USA. Also, das nächste Dragon Age wird ein traditionelles Singleplayer-Rollenspiel. Sicherlich sehr zur Freude vieler Spieler und einiger Entwickler. Schreier trägt seinem Artikel bei Twitter aber noch nach, dass es durchaus Leute bei BioWare gab, die an eine Mehrspieler-Idee für Dragon Age glaubten und sehr für diese Designrichtung waren. Ganz so einfach wie EA will X, BioWare will aber Y, sei es halt nie, schreibt er. Und wenn wir schon bei EA sind, dann auch noch folgender News-Nachtrag. Nicht nur bei der Rollenspieldivision von Electronic Arts gibt es Planänderungen. Wie Polygon am 1. März berichtete, sei nun auch das nächste Need for Speed, das laut Investoreninformationen eigentlich bis März 2022 erscheinen soll, also im kommenden Fiskaljahr, nun auch noch um ein Jahr verschoben. Außerdem arbeite Criterion Games nun nicht mehr an diesem Projekt, sondern würde fortan helfen, das neue Battlefield bis Ende dieses Jahres fertigzustellen. Dabei ging die Rennspielreihe erst vor etwa einem Jahr an Criterion Games, das sind die Entwickler der Burnout-Reihe, nachdem die letzten Need for Speed-Teile bei EA Ghost Games nicht die Erwartungen erfüllten. Für Ghost Games bedeutete das als Rennspielstudio das Aus. Das Studio ging in EA Gothenburg über und ist mit Arbeiten an der Frostbite-Engine beschäftigt, auf der ja so viele EA-Projekte aktuell basieren. Und genau mit der Frostbite-Engine soll nun auch Criterion Games beim Battlefield-Projekt helfen. Laura Miele, EA's Chief Studios Officer, erklärte Polygon, dass man ein neues Need for Speed nicht hastig veröffentlichen wolle, dazu vielleicht noch in einen Markt, der durch ein zeitgleiches Codemasters-Release kannibalisiert würde. Wir erinnern uns, Codemasters gehört erst seit kurzem ebenfalls zu EA. Miele unterstreicht gegenüber Polygon jedoch, dass das nächste Need for Speed deshalb nicht gleich an Codemasters gehen oder eingestellt würde. Es wäre nach wie vor als ein Criterion-Rennspiel geplant und das Studio würde es nach seinem Battlefield-Einsatz weiterentwickeln. Na, mal sehen, was da passiert, denn an allzu vielen Rennspielen hat Criterion in den letzten Jahren eigentlich gar nicht arbeiten dürfen. Der ehemalige Genre-Spezialist, der wirkte in den letzten Jahren etwa an Battlefield 5 und an Star Wars Battlefront 2 mit. Wäre ja schön, wenn sie am Ende doch nochmal irgendwann ein eigenes Rennspiel machen können. Das letzte war nämlich Need for Speed Most Wanted von 2012. Sony schließt sein Japan-Studio, verschiebt Gran Turismo 7. Und weiter geht es mit Planänderungen. Und das wird nicht die letzte Nachricht dieser Art sein. Wie die Website videogamechronicle.com, nachfolgend VGC genannt, am 25. Februar berichtete, zunächst basierend auf diversen Quellen des Magazins, später dann bestätigt von Sony, wird der japanische Spielehersteller sein Japan-Studio Ende März dieses Jahres schließen. Sonys Japan-Studio ist 1993 gegründet worden und stellte eine Vielzahl von Spielen für Sonys PlayStation-Plattformen her, meist eher kleine, schräge Titel. Bekanntere Reihen sind etwa Ape Escape, Everybody's Golf, Locoroco oder Gravity Rush. Außerdem half das Japan-Studio bei vielen Exklusivtiteln anderer Studios für PlayStation-Systeme mit, etwa bei Bloodborne oder The Last Guardian. Dass es im Studio kriselt, das wurde bereits vor 2 Jahren deutlich, als der bisherige Studiochef Alan Becker ausgetauscht wurde. Laut VGC angeblich aus Frustration über mangelnde Hits des Studios. Dazu sei der Fokus der PlayStation-Division Sony Interactive Entertainment, die 2016 ihren Hauptsitz von Japan in die USA verlagerte, mehr und mehr von Japan abgerückt und hin auf westliche Märkte. Als dann Ende 2020 und Anfang dieses Jahres eine Vielzahl an prominenten Entwicklern das Japan-Studio verließen, ließ das bereits klare Schlüsse zu. Eingeweihte Personen erklärten gegenüber VGC, das Studio sei nicht profitabel genug gewesen und würde nun abgewickelt. Sony bestätigte das gegenüber der Website dann auch rasch und erklärte, Zitat, im Bestreben, den Geschäftsbetrieb weiter zu stärken, kann Sony Interactive Entertainment bestätigen, dass PlayStation Studios Japan Studio am 1. April in eine neue Organisation umgewandelt wird. Japan Studio wird zum Team Asobi, dem kreativen Team hinter Astros Playroom, umstrukturiert, sodass sich das Team auf eine einzige Vision konzentrieren und auf der Popularität von Astros Playroom aufbauen kann. Darüber hinaus werden die Aufgaben der externen Produktion, der Software-Lokalisierung und des IP-Managements der Japan-Studio-Titel innerhalb der globalen Funktion von PlayStation Studios konzentriert. Zitat Ende. Es bleibt also nur ein kleinerer Teil von Japan Studio übrig, das vormals kleine interne Team, Team Asobi, das die PS4-Demo-Software Playroom, das gelungene PSVR-Hüpfspiel Astrobot Rescue Mission und eben das PS5-Spiel Astro's Playroom, das der Konsole gratis beiliegt, produziert hat. Damit gelang dem kleinen Team etwas, das dem ganzen Japan-Studio lange nicht mehr gelungen ist. Es hat eine Marke geschaffen, mit Wiedererkennungswert, mit weltweit gefeierten Spielen und mit dem Potenzial, dass hier vielleicht ein PlayStation-Maskottchen dabei rauskommt. Eine Art Sonic oder Mario, wer weiß, wer weiß. Übrig bleibt also der kleine, erfolgreiche Rest. Aber Sonys internes Studio für all die kleinen, schrägen, sehr japanischen Titel ist bald Geschichte. Schade drum. In meiner Zeit als Redakteur für PlayStation-Magazine in der PS3-Ära haben mir nämlich gerade diese schrägen PSN-Titel von Japan Studio echt Spaß bereitet. Erinnert ihr euch noch an Trash Panic, an Echo Chrome, an The Last Guy? Ach, das waren gute Zeiten. Außerdem verschiebt Sony das ursprünglich für 2021 angepeilte Gran Turismo 7 zur großen Überraschung von niemandem auf 2022. Grund am Papierraschel, Zitat, Covid-bezogene Produktionsherausforderungen. Und ja, das ist auch ein Trend, der uns weiterhin begleiten wird. Covid wird auch in Zukunft noch so manches Projekt verzögern, denn die Pandemie ist auch nach über einem Jahr noch lange nicht überwunden und die damit verbundenen Produktionsherausforderungen, die existieren halt. Freilich ist Covid auch immer eine gute Ausrede, falls andere Dinge schieflaufen. Apropos Dinge, die schieflaufen. Rückschlag bei Entwicklung von Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Zurück auf Los. Das eigentlich für 21 angekündigte Rollenspielprojekt Vampire the Masquerade Bloodlines 2 wird nicht mehr bei seinem bisherigen Entwickler durchgeführt. Der Publisher beauftragt ein anderes Team mit der Fertigstellung. Es wird definitiv nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Weitere Details sind unbekannt. Im Mai 2019 wurde der Nachfolger zu einem der großen Kultrollenspiele für PC angekündigt, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, vertrieben von Paradox, entwickelt von Hardsuit Labs. Die sitzen in Seattle und hießen einst Zombie Studios. Ihr kennt die vielleicht von den 2 Spielen zu den Saw-Horrorfilmen oder von ihren beiden Multiplayer-Shootern der Blacklight-Marke. Blacklight Tango Down, Blacklight Retribution. Das Projekt folgte der Akquisition des Rollenspiel- und Buchverlags White Wolf Publishing durch Paradox im Jahr 2015. Damit kaufte sich Paradox eben auch die World of Darkness Rollenspiellizenz und damit eben auch die Rechte an dieser Videospielmarke. Kurz darauf bewarb sich Hardsuit Labs mit einem laut Paradox perfekten Pitch für eine Fortsetzung von Bloodlines. Insgesamt flossen um die 5 Jahre Arbeit in das Projekt, doch im Jahr 2020 kriselte es. Eine Verschiebung wurde im August angekündigt. Creative Directors K.I. Clooney sowie Brian Mitsoda, der bereits als Autor am ersten Bloodlines arbeitete, wurde in einer gemeinsamen Entscheidung von Paradox und Studioleitung gefeuert. Dazu kam, dass im Sommer 2020 Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den bekannten Spieleautor Chris Avellone laut wurden, der auch am Projekt mitarbeitete, weshalb sein Beitrag zum Projekt entfernt wurde. Und im Oktober verließ der Autorin Kara Allison das Projekt. So viel Rauch also und nun das dazugehörige Feuer. Am 23. Februar veröffentlichte Paradox sowohl auf der Website zum Spiel als Blog-Eintrag als auch im Rahmen des Jahresendberichts für Investoren die Information, dass sich Paradox von Hardsuit Labs getrennt habe und Bloodlines 2 nun nicht mehr 2021 erscheinen würde. Weitere Infos könnte man derzeit nicht preisgeben, weshalb man auch ab sofort keine Vorbestellungen mehr dafür annehmen wolle. Bloodlines 2 sei aber weiter in Entwicklung. Im Finanzbericht spricht Paradox dann auch noch von einem neuen, bislang nicht genau genannten Studio, das man mit der Fertigstellung des Spiels beauftragt hätte. Zitat: Das war eine schwierige Entscheidung, aber wir sind überzeugt, dass es der richtige Weg vorwärts ist, um dem Spiel gerecht zu werden. Zitat Ende. Im Absatz vorher unterstrich Paradox auch noch, dass es mehrere Verschiebungen von für 2021 geplanten Releases geben würde, auch aufgrund der Covid-Pandemie. Außerdem, Zitat: Für uns ist es kritisch, dass unsere Spiele von den Spielern gut aufgenommen werden. Daher entscheiden wir uns, wann immer möglich, unseren Entwicklerstudios die nötige Zeit zu geben, um unsere Qualitätsziele zu erreichen. Zitat Ende. Kurzum, Hardsuit Labs scheint bislang nicht die Qualitätsansprüche des Publishers erfüllt zu haben. Das Bloodlines 2, an dem das Team arbeitete, entpuppte sich wohl als nicht gut genug. Nun wird es also eine ganze Weile dauern, bis das Ding doch noch erscheint. Falls es erscheint. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Projekt weitergehen wird, wer es ab jetzt betreut und wie viel Zeit dieser drastische Schritt für die Produktion am Ende bedeuten wird. Einzigartig ist ein solches Vorgehen ja nicht. Denken wir an Dead Island 2, das ja vor vielen Jahren bereits mal angekündigt war, in Entwicklung bei Jäger in Berlin. Nur um dann später dasselbe Schicksal zu erfahren. Es ging dann an Sumo Digital und dann noch weiter an Dambuster Studios. In diesem Fall hat es viele Jahre an Verschiebungen angesammelt, aber immerhin, es gibt noch Lebenszeichen. Ich hoffe, dass auch Bloodlines 2 am Ende doch noch rauskommt und nicht irgendwann ganz abgeschrieben wird. An dieser Stelle bewerbe ich außerdem voller Begeisterung meinen Wer macht denn sowas Podcast mit Werner Spahl, der seit 15 Jahren den inoffiziellen Patch des ersten Vampire the Masquerade Bloodlines pflegt und so schnell nicht damit aufhören wird. Ein faszinierendes Gespräch, ein faszinierender, großartiger Mensch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und falls ihr es noch nicht kennt, hört euch diesen Podcast an. Die E3 2021 ist abgesagt. Es hätte klappen können, in den USA zumindest läuft die Covid-Impfstrategie schließlich auf vollen Touren. Bis Sommer könnte die Bevölkerung zu einem hohen Grad immunisiert werden. Aber was wäre die Spielemesse E3 ohne internationales Publikum? Und so ist es am Ende doch nicht allzu verwunderlich, dass es auch 2021, genau wie im vergangenen Jahr, keine physische E3, keine Electronic Entertainment Expo in Los Angeles geben wird. Die Spielefachmesse ist einer der wichtigsten Termine für die Spielebranche und auch für Spieler gewesen, denn da trafen nicht nur zehntausende Fachleute aus allen Bereichen der Branche zusammen, Entwicklung, Publishing, Handel, Presse, Middleware, sondern es werden bei diesen Terminen traditionell extrem viele neue Titel für den Herbst und die kommenden Jahre angekündigt. So hat diese Fachmesse auch einen extremen Schauwert für Konsumenten. Sie ist damit einzigartig. Keine andere Fachmesse auf der Welt zieht eine derartige Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Die Info, dass die E3 abgesagt ist, die stammt übrigens aus einem 84-seitigen Bericht der Sondermeetings der Gremien für die Messe Los Angeles sowie die Tourismusentwicklung der Stadt. Darin liest man zahlreiche Updates zu Entwicklungen, Verhandlungen und Planungen und dort liest man auch in einer Liste der geplanten Messen und Großveranstaltungen in der Stadt, dass die für den 15. Juni geplante E3 2021 abgesagt sei. An ihre Stelle tritt ein Broadcast-Konzept, also wieder ein Webprojekt mit Livestreams. Man sei aktuell dabei, sich um die Lizenzen für eine E3 2022 und 2023 zu kümmern. Auch die Anime-Expo im Juli ist abgesagt. Erst ab September 2021 wird laut dieser Liste überhaupt damit geplant, Messen und Kongresse tatsächlich stattfinden zu lassen. Und auch das nur unter Vorbehalt. Auch dieses Jahr wird es also nicht die eine Woche voller Spiele-News geben, sondern zahlreiche Livestreams und Videoshows einzelner Hersteller oder Veranstalter. verstreut über den Sommer. Da sich viele große Publisher in den letzten Jahren ohnehin von einem Messeauftritt während der E3 verabschiedet haben, bin ich eigentlich gespannt, ob diese Messe jemals wieder in ihrer alten Form zurückkehren wird. Die Zeit wird es zeigen. Tüftler behebt lange Ladezeiten von GTA Online am PC. Und jetzt zur Abwechslung mal keine Geschichte zu Problemen bei der Spieleentwicklung. Vielmehr geht es um das Problem eines Spielers mit einem Spiel und seiner Lösung. Am 28. Februar nämlich veröffentlichte ein sehr findiger Tüftler oder Hacker mit dem Nicknamen Tost einen Blog-Eintrag, in dem er seine Erfahrungen mit GTA Online beschreibt. Die Mehrspielerkomponente von Grand Theft Auto 5 erfreut sich großer Beliebtheit und setzt auf der Spielwelt und im Gameplay der Solo-Kampagne auf. Und mit der teilt sich der Online-Modus auch die langen Ladezeiten. Tost war entsetzt, dass sich so viele Jahre nach dem Release absolut nichts gebessert hat und dieses Spiel ewig lädt. Das Spiel erschien 2013 für die PS3 und 360, 2014 für PS4 und Xbox One sowie 2015 für PC. Und er oder sie, wir haben schließlich nur einen Nickname, keine Identität, untersuchte mal genauer, was da eigentlich passiert, während GTA Online minutenlang lädt. In der Leistungsanzeige des Windows Task Manager fiel ihm dann auf, dass nach einer Minute normaler Ladezeit plötzlich nur noch ein CPU-Kern unter Volllast gesetzt wird und das für viele Minuten, während die Festplatte oder das Internet kaum noch Zugriffe erfahren. Das Spiel berechnet also irgendwas Kompliziertes. Es lädt gerade gar keine Levels, Texturen, Skripte. Was ist da los? Und damit beginnt dieser Mensch namens Tost die Suche nach dem Prozess, der den Ladevorgang von GTA Online so krass ausbremst. Ich will und kann an dieser Stelle nicht nacherzählen, wie genau das lief. Dazu fehlt es mir an technischem Verständnis und dazu ist der Podcast hier auch das falsche Medium. Wer sich mit Debugging, mit Reverse Engineering und Programmierung etwas auskennt oder wer neugierig ist, der findet mit Tosts Blog-Eintrag eine wunderbar detaillierte, toll bebilderte Nacherzählung seines Erkenntnisprozesses. Ich verlinke wie gewohnt alle Quellen in der Beschreibung dieser Sendung. Eurogamer hat dann dankenswerterweise die Geschichte auch für Laien etwas besser verständlich aufbereitet. Verlinke ich euch ebenfalls. Kurzum, mit Hilfe verschiedener Tools und Tricks konnte Tost den Prozess ausfindig machen, der so viel Rechenzeit eines einzelnen CPU-Kerns frisst und damit den Ladevorgang ausbremst. Offensichtlich liest das Spiel bei jedem Spielstart eine Textdatei ein, in der jedes Item aufgelistet ist, das man im Spiel erwerben kann. Diese Datei ist 10 Megabyte groß und beim Einlesen zählt der Prozess wohl jedes Item einzeln. Bei 36.000 Items vergeht da etwas Zeit, aber die ist eigentlich trivial für moderne Hardware, die ja Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde vollziehen kann. Dann verarbeitet das Spiel die eingelesenen Daten auch noch und speichert dazu die Informationen eines jeden Items. Dazu zählen sowas wie Name, Preis, Kategorie, Statistiken und so weiter, also so eine Katalogzeile. Und speichert dann auch noch den Hash dieses Items. Das Hash ist so eine Art digitaler Fingerabdruck. Könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Barcode, der einzigartig ist. Aber das Dumme, es vergleicht dann diesen Hash mit den Hashes aller anderen 63.000 Items. Und das tut es für jedes Item, also 63.000 Mal. Das tut das Spiel, um Duplikate zu vermeiden, aber laut Tost ist es sinnlos, da die Ursprungsliste, die das Spiel einliest, ja gar keine Duplikate enthält und da die Liste, die das Spiel beim Laden neu schreibt, zunächst leer ist, also auch gar keine Duplikate enthalten kann. Dieser Programmierfehler sorgt nun dafür, dass das Spiel insgesamt 2 Milliarden Mal seine Hashes abgleicht. Und das kostet Zeit. Das kostet viele Minuten und sorgt dafür, dass eben ein Prozessor-Thread ewig lang bei voller Leistung rumrödelt, ohne dass sonst irgendwas Wichtiges passiert, um das Spiel zu laden. Tost gelang es dann auch noch, mit 2 Hacks diese Zeitverschwendung abzustellen und das Spiel seine Itemliste auf eine Art und Weise laden zu lassen, die ebenfalls funktioniert, aber nicht derart umständlich. Und er konnte damit seine Ladezeiten von 6 Minuten auf nur 1 Minute und 50 Sekunden reduzieren. Das sind fast 70% weniger. Seinen Hack können erfahrene Programmierer nachvollziehen. Die Quellen dafür bietet der Tüftler in seinem Blog an. Ob das Problem in der offiziellen Version von GTA Online behoben wird, das bleibt abzuwarten. Ich feiere jedenfalls die Umtriebigkeit dieses Hackers, der hier wirklich Hacking im Wortsinn betrieben hat. Er hat etwas auseinandergebaut, um es besser zu verstehen. Und er modifiziert es, weil es Dummheiten macht. Und die Story zeigt auch schön auf, wie selbst bekannte AAA-Studios nicht unbedingt den effizientesten Code schreiben. Und dass mancher eigentlich leicht zu behebender Bug unbemerkt bleiben kann. In dem Fall funktioniert das Spiel ja, es lädt ja nur lange. Und mit der steigenden Zahl an Ingame-Items für das Online-Spiel wurde das Problem ja auch nur allmählich schlimmer. wie die Geschichte vom Frosch im Kochtopf, wo langsam das Wasser heißer wird. Bislang gibt es noch keine Reaktion seitens Rockstar Games zur Story. Hoffentlich bekommt Tost am Ende keinen Ärger, denn sein Patch dürfte sicher gegen die Nutzungsbestimmungen des Spiels verstoßen. Und bei sowas schickt Rockstar ja schon gerne mal die Anwälte in die Spur. Streit zwischen Frogwares und Publisher Nacon eskaliert. Bereits im Magazin Nummer 84 im Spätsommer 2020 berichtete ich vom öffentlich ausgetragenen Konflikt zwischen dem ukrainisch-irischen Entwicklerteam Frogwares und ihrem ehemaligen Publishing-Partner Nacon, vormals bekannt als Big Ben Interactive. Damals schon entbrannte der Konflikt am unserer Meinung nach eher lausigen Grusel-Adventure The Sinking City, das am Juni 2019 erschienen ist, auf dem PC zunächst exklusiv im Epic Games Store. Hier habe Publisher Nacon, so Frogwares, beim Milestone Zahlungen teils über Monate auf das Geld warten lassen, habe über das vertraglich festgelegte Maß Zugriff auf den Spiele Quellcode gefordert und den Anschein erweckt, dass die Markenrechte am Spiel zu Nacon gehören, wo die doch bei Frogwares verbleiben. Und das alles eben in Blog-Einträgen formuliert, schön reißerisch und dramatisch, und das nicht zum ersten Mal. Schon mit dem Publisher ihrer Sherlock-Holmes-Spiele Focus Home Interactive verstritt sich Frogwares öffentlich. Nun geht die Geschichte zwischen Frogwares und Nacon in die nächste Runde. Der Rosenkrieg, den niemand bestellt hat, bekommt ein neues Kapitel. Am 1. März veröffentlichte Frogwares einen Blog-Eintrag und wirft darin Nacon vor, ihr Spiel raubkopiert, modifiziert und diese modifizierte Version bei Steam hochgeladen zu haben. Die Version solle den Eindruck erwecken, dass Nacon die Rechte am Spiel habe. Die Entwickler beschreiben, dass Nacon seit ihrem öffentlichen Konflikt mehrmals gerichtlich versucht hat, das Team zur Herausgabe einer Masterversion von The Sinking City zu zwingen. Dies sei laut Frogwares sowohl im Juli als auch im Oktober von der französischen Justiz gescheitert. Ein entsprechender Prozess könne aber noch Monate bis Jahre dauern. Alain Falk, CEO von Nacon, soll das Team am 28. Dezember gewarnt haben und ihm 48 Stunden Zeit gegeben haben, um diese Version zu übermitteln. Ansonsten werde man, Zitat, alle innerhalb des Vertrages und des Gesetzes zur Verfügung stehenden Lösungen nutzen. Zitat Ende. Direkt nach Ablauf der Deadline erwarb dann Nacon laut Frogwares eine Version von The Sinking City bei Gamesplanet, einem der Distributionspartner für PC, und lud diese Version auf Steam hoch. Frogwares konnte hier Steam kontaktieren und den Upload dieser Version verhindern. Es war schließlich auch offensichtlich, dass es eine gestohlene Version sei. Also diese Version trägt ein Wasserzeichen, dass sie nur bei diesem Distributor Gamesplanet verkauft werden darf. Und deswegen hat Steam den Release da auch verhindert. Und am 26. Februar habe Frogwares dann aber festgestellt, dass eine neue Version von The Sinking City auf Steam hochgeladen wurde, ohne ihr Mitwissen, ohne ihr Zutun von Nacon. Und dieser etwas durchtriebener, weil modifiziert. Das Logo von Gamesplanet, das ist ein Lizenznehmer von Frogwares, also der Distributionsdeal besteht hier zwischen Entwickler und diesem PC-Distributor. Das sei in dieser Version durch ein Nacon-Logo ersetzt worden. Das Gamesplanet-Logo ist vom Ladebildschirm verschwunden und einige Logos und Bildschirmelemente im Startbildschirm seien nun anders. Für Frogwares steht fest, Nacon hat hier eine Version des Spiels bei Gamesplanet erworben und dann gehackt und auf eine Art und Weise modifiziert, die den Bezug auf Gamesplanet tilgt und das Spiel wie eine offizielle Version wirkt. Wie eine Version also, die Frogwares nie an Nacon ausliefern wollte. Der Blog-Eintrag beschäftigt sich im Detail mit der vermeintlichen Vorgehensweise Nacons, mit Indizien, mit Unterschieden, zeigt Täter auf und urteilt gewohnt polemisch, dass hier Nacon am Ende Frogwares Urheberrechte verletzt hat, weil sich der Publisher auf illegale Weise Zugriff auf den Quellcode des Spiels beschafft habe. Nacon scheint also auf Teufel komm raus das Spiel auf Steam veröffentlichen zu wollen. Frogwares, die laut eigener Aussage längst mit Nacon gebrochen haben, wollen das verhindern. Auf Twitter rufen sie daher zum Boykott dieser unfreiwilligen Steam-Version auf. Außerdem nutzte Frogwares dann eine Copyright-Meldefunktion bei Steam, um das Spiel von Steam verschwinden zu lassen. Laut dem Team nur eine temporäre Notlösung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel nach wie vor nicht bei Steam zu finden. Am 3. März dann eine Stellungnahme Nacons und die zeichnet ein anderes Bild. Dass Nacon eben der exklusive Vertreiber des Spiels auf Steam sei. Dass man wie vertraglich abgemacht schon viele Millionen, insgesamt über 10 in Frogwares investiert habe und auch alle Beträge pünktlich gezahlt habe. Frogwares mache das Spiel aus Böswilligkeit nicht via Steam verfügbar, wozu sich der Entwickler aber vertraglich verpflichtet habe. Der Rücktritt vom Publishing-Vertrag sei rechtswidrig, damit müsse sich Frogwares abfinden, so soll es ein Pariser Gericht auch bestätigt haben. Die Forderung nach der Version des Spiels für Steam seitens Nacon sei rechtens und sei im Vertrag Vertrag verankert. Frogwares habe hier also Rechtsbruch begangen, indem das Team versucht habe, das Spiel ohne das Wissen und die Nennung Nakens selber auf Steam zu veröffentlichen. Man bedauere den Konflikt, für den man nicht verantwortlich sei und den man tunlichst vermeiden wollte. Und man behält sich juristische Schritte vor. Und das ist der Status quo. Partei 1 sagt, sie ist im Recht. Partei 2 sagt, sie ist im Recht. Und dieser Konflikt wird mit für die Branche erstaunlich drastischen Mitteln und harten Bandagen und relativ öffentlich ausgetragen. Hacking und Piraterievorwürfe gegen den Publisher. Beide Seiten berufen sich auf einen Vertrag, der leider bislang nicht öffentlich ist. Ein Copyright-Strike gegen die Steam-Version, nur um ihren Verkauf zu verhindern. Boykottaufrufe. Das geht ja zu wie im Wilden Westen. Ich frage mich ja, ob dieser Fall jemals wirklich geklärt werden wird. Ob der Publishing-Vertrag jemals öffentlich gemacht wird, der zwischen Nakens und Frogwares besteht und Klarheit schafft. Und die Schuldfrage hin oder her, ob Frogwares zukünftig nicht Probleme haben wird, einen Publisher zu finden. Denn auch wenn sie im Recht sein sollten, ist ein derartiges Verhalten ja schon irgendwie ein rotes Tuch für potenzielle Publisher, oder? Kommen wir zum Ende der Sendung und damit zu den Spiele-Releases der kommenden 2 Wochen. Und oh Junge, viel ist da nicht, aber ein paar Kleinigkeiten habe ich für euch rausgesucht. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Am 9. März kommt Respawn Entertainments Battle Royale Shooter Apex Legends dann auch auf die Switch. Wir finden das Free-to-Play-Spiel ja allein wegen seiner vielen schlauen Game-Designs sehr interessant und mindestens mal anspielenswert. Wie das längst ausgelutschte Battle-Royale-Genre durch die vielen Bewegungsmöglichkeiten im Spiel, durch das Level-Design und viele schlaue nonverbale Kommunikationsmöglichkeiten aufgewertet ist, das hat echt Schauwert. Ansonsten ist es halt Battle-Royale, kennt man ja. Dann kommt am 9. März auch noch Stronghold Warlords für den PC. Ein neues Burgenbau-Strategiespiel rund um den Themenkomplex der Schlachten, der Belagerungen, des Aufbaus schöner Verteidigungen und einer Prise wahren Wirtschaftskreisläufe. Diesmal geht es in ein Szenario angelehnt ans alte China im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Als zentrales Feature gibt es diesmal die titelgebenden Warlords. KI-gesteuerte Fraktionen mit eigenen Stärken und Schwächen, die wir im Verlauf unserer Kampagne diplomatisch oder militärisch auf unsere Seite bringen und dann für uns kämpfen lassen können. Wann man wie welchen dieser Warlords angreift, soll für viel Abwechslung und interessante Entscheidungen sorgen. Ansonsten sieht das Spiel für mich als Nicht-Serienkenner sehr nach einem Stronghold aus. Also optisch ganz schön altmodisch, aber sicher hat es seine inneren Werte. Am 12. März dann erscheint Crash Bandicoot 4 It's About Time für die neuen Spielkonsolen von Sony und Microsoft sowie für die Switch. Dann am 16. März haben wir Mundown. Ein Ego-Horror-Spiel, in dem wir eine düstere Gruselgeschichte in einem abgelegenen Alpendorf erleben. Das Indie-Spiel aus der Schweiz hat einen monochromen, leicht sepiafarbenen Grafikstil und einen optischen Clou. Die Texturen des Spiels sind mit Bleistift handgezeichnet. Es ist eigenwillig. Zunächst steht der Release am 16. März für PC fest. Auch für Konsole soll das Spiel kommen. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das auch am gleichen Tag der Fall sein wird. Manche Release-Listen da draußen behaupten das, nicht aber die Entwickler, also wer weiß. Ebenfalls am 16. März Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Das Actionspiel erschien 2005, ursprünglich für Xbox und später PC. Damals war eines der großen Features, dass das Ding auf der Halo Engine basierte. Und im Spiel steuert man den titelgebenden Zombie Stubbs durch allerlei Level, isst Gehirne, schafft neue Zombies, indem man Leute anknabbert und zieht mit denen durch die Lande. Das ist allesamt recht albern inszeniert. Damals gab es mal eine kleine Kontroverse um das Spiel, weil es um Kannibalismus geht. Und es ist für die neuen Plattformen, abgesehen von Auflösung und Tastenanpassung, absolut nicht modernisiert. Also selbst auf den neuen Konsolen sieht das aus wie ein uraltes Spiel. Sieht wirklich mies aus. Am 18. März dann kommt Marvel's Avengers, das As-a-Service-Action-Rollenspiel von Crystal Dynamics dann auch für die PS5 und die Xbox Series Modelle. Eine kostenlose Upgrade-Option für Besitzer der Vorgängerkonsolen wird angeboten. Außerdem kommt an dem Tag auch ein neuer DLC raus, Operation Hawkeye Future Impact. Ob das dem, naja, kriselnden Service-Game neues Leben einhaucht oder ob es bald einen auf Anthem macht, gucken wir mal. Am 18. März kommt dann auch das Indie-Jump-and-Shoot Dogworld für den PC mit einem eigenwilligen Schwarz-Weiß-Pixel-Look, mit einem Typen, den wir durch allerlei hindernisgespickte 2D-Levels voller Gegner steuern müssen, der eine Knarre in der Hand hält und der im Spielverlauf allerlei Upgrades erwirbt. Und das ist ein Spiel mit einer postapokalyptischen Welt voller Hunde. Am 19. März haben wir dann noch Can't Drive This, ein schräges Koop-Action-Rennspiel aus Nürnberg, ja, aus meinem Wohnort. Ich bin also direkt befangen. Im Multiplayer-Spiel muss einer, ein Monster-Truck, über eine sich ständig wandelnde Hindernispiste steuern. Fährt er zu langsam, explodiert sein Fahrzeug. Der andere Spieler baut gleichzeitig die Strecke aus einzelnen Kacheln zusammen, so wie in diesem Rohrverlege-Klassiker Pipe Mania oder Pipe Dreams. Es ist ein eigenwilliges Spiel und das kommt dann für PC, PS4, Xbox One und die Switch raus. Ich drück den Jungs die Daumen, aber keine Ahnung, ob das wirklich cool ist. Ich habe die mal besucht vor einer ganz schön langen Zeit und war ziemlich verwirrt, was das Spielkonzept angeht und konnte mir damals nicht so richtig vorstellen, wieso das Spaß machen soll. Schauen wir mal. Und nun komme ich zum Ende der Sendung. Das war es mit dem The Port Magazin für dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart und extra schön, dass ihr unser Projekt so cool unterstützt. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit euren Lieblingsspielen. Ich wünsche euch beste Gesundheit, niedrige Landkreisinzidenzen und dass der Frühling bald mal dauerhaft ausbricht. Wir hören uns dann in einem der anderen unserer Podcasts oder am 19. März wieder beim nächsten Magazin. Bis dahin.